NDR Info. Forum am Sonntag.
Das Drama der Entscheidung. Warum Spätabtreibung ein Tabuthema bleibt. Eine Sendung von Karin Cionara.
Dieses Kind hat keine Lebenschance. Das war für uns schwer zu akzeptieren und das Kind wuchs auch ganz konstant. Zusätzlich mit diesem Huckepack dieser Wassereinlagerung, aber jetzt der normale Körper wuchs ganz normal. Und das waren für uns erstmal so Zeichen, wo wir dachten, das ist ja doch irgendwie ein gutes Zeichen. Gleichzeitig hat sie sich nie bewegt.
Ich wollte das nicht wahrhaben. Es war so, oh, bestimmt haben die sich getäuscht. Oder es ist irgendwas anderes. Und das war, im Grunde war das meine Haltung bis fast zum Schluss. Ne?
Und das hat so 6 Wochen insgesamt mit ziemlich viel Auf und Ab seinen Lauf genommen, bis wir Anna-Maria dann tot zur Welt gebracht haben, Ende Oktober.
Ein Schwangerschaftsabbruch in der 18. Woche. Wenige Tage vor dem Eingriff schreiben Eva und Herbert den Namen ihrer ungeborenen Tochter in den Sand. Anna-Maria. Ein Abschiedsritual, festgehalten auf einem Foto. Ein letzter Besuch beim Pränataldiagnostiker bringt die Gewissheit. Das Kind, das Eva erwartet, ist nicht lebensfähig. Die krankhafte Wassereinlagerung beim Fötus gefährdet auch das Leben der Mutter. Eine Geburt wäre zu risikoreich, sagen die Ärzte. Und noch eine Diagnose gibt es. Nur wenn Eva ihr erstes Kind abtreibt, kann sie wieder Mutter werden. Eva ist zu diesem Zeitpunkt Anfang 30, ihr Mann Herbert 4 Jahre älter. Ein Leben zwischen Hoffnung, Verzweiflung und Hoffnung. Denn inzwischen haben Eva und Herbert eine kleine Tochter. Johanna ist jetzt 7 Monate alt. Eine andere Geschichte erzählt Katrin.
Seit der 13. Woche, seitdem ich wirklich erfahren habe, er hat Trisomie 21, kam für mich sowieso nicht mehr in Frage abzutreiben. Und er hat von Anfang an entschieden. Und wenn er sich entschieden hätte, nicht auf die Welt zu kommen, dann hätte er das auch gemacht. Dann hätte er sich verabschiedet.
Der kleine Johannes kam am 20. Oktober 2014 zur Welt, 11 Wochen zu früh. Er wog 740 Gramm und war 39 Zentimeter groß. Die Vorgeschichte. Alles begann mit einem Urlaubsflirt in Griechenland. Es folgten sporadische Besuche. Beide fühlten sich frei und ungebunden. Von einem gemeinsamen Kind war nie die Rede. Katrin wusste, dass bei ihrem 11 Jahre jüngeren Freund auch immer wieder andere Frauen im Spiel waren. Als sie von ihrer Schwangerschaft erfuhr, war sie 45 Jahre alt. Mutter zu werden, damit hatte sie nicht gerechnet. Doch sie wollte das Kind, er nicht.
Also mein Partner hat sich absolut für Abtreibung ausgesprochen, als die Diagnose Trisomie 21 sicher stand.
Später, im Verlauf der Schwangerschaft, stellten sich schwere Krankheiten heraus. Johannes hat einen Herzfehler und Lungenhochdruck. Es kam zu Komplikationen.
Gerade auch, als ich gehört habe, in der 22. Woche, es kann sein, dass er sich verabschiedet. Wenn er sich verabschieden möchte, dass er das bitte selber machen soll.
Doch Johannes hielt durch. Nach seiner Geburt lag er 14 Wochen lang auf der Kinderintensivstation, musste mehrfach operiert werden. Mit seinen knapp 2,5 Jahren ist er heute etwa auf dem Stand eines Einjährigen. Er braucht eine Magensonde, ein Hörgerät und eine Brille. Im Schlaf muss er rund um die Uhr mit Sauerstoff versorgt werden.
Zunächst einmal ist es ja so, dass ich den Eltern den Boden unter den Füßen wegreiße. Sie kommen hierher mit der Vorstellung, dass ich ihnen sage, es ist alles in Ordnung, dass man sieht keinerlei Auffälligkeiten, was ja auch wirklich die Regel ist. Und wenn man dann doch eine Erkrankung beim Kind sieht, bin ich immer der Meinung, dass man den Eltern mit klaren Worten sagen soll, was man sieht und was es alles sein kann. Man darf nicht mit Informationen hinterm Berg halten.
Pränatalmedizinerin Heike Effler ist Oberärztin am Hildesheimer St. Bernward Krankenhaus. Wenn Eltern erfahren, dass ihr Kind mit Behinderungen zur Welt kommen wird, beginnt für sie eine dramatische Zeit der Entscheidung. Wie wird das Kind leben? Werden die Eltern die Kraft haben, das Kind großzuziehen und zu versorgen? Was bedeutet das für die Geschwister, für die Familie, für jeden Einzelnen?
Jede Schwangere darf entscheiden, was sie möchte. Sie darf sagen, für mich ist es nicht zumutbar, diese Schwangerschaft weiterzuführen und dieses Kind zu bekommen, und darf auch sagen, dass sie die Schwangerschaft beenden möchte. Das geht. Sie kann aber auch genauso gut sagen, ich möchte die Schwangerschaft fortführen, ich möchte mein Kind auf die Welt bringen und die wenige Zeit, die ich dann mit meinem Kind vielleicht habe, auch nutzen.
Bis zur 12. Woche ist ein Schwangerschaftsabbruch zwar verboten, bleibt aber nach der gesetzlich vorgeschriebenen Beratung straffrei. Die Zahlen gehen seit Jahren leicht zurück. 2016 gab es rund 98.700 dieser Eingriffe, die meisten innerhalb der 12-Wochen-Frist. Etwa 4% gehen auf eine medizinische Indikation zurück und können auch später bis unmittelbar vor der Geburt vorgenommen werden.
Medizinische Indikation heißt nach dem Gesetz, dass eine Fortführung der Schwangerschaft der Frau nicht zumutbar ist, dass das eben eine Gefährdung für ihre seelische oder körperliche Gesundheit darstellt und eben diese Gefahr nicht auf eine andere Art und Weise abgewendet werden kann.
Ein Tabuthema bis heute, betont Professor Alfred Simon von der Akademie für Ethik in der Medizin in Göttingen.
Auf der einen Seite sagen wir, die Frau hat ein Recht, eben über ihren Bauch selbst zu bestimmen. Das war ja auch der Slogan, mit dem in den 70er Jahren die Frauen sozusagen auch für ihr Recht auf Schwangerschaftsabbruch eingetreten sind. Und auf der anderen Seite gibt es eben das Lebensrecht des Ungeborenen. Und letztendlich gibt es keine Lösung, die diese beiden Rechte miteinander vereinbaren kann.
Dieser Widerspruch sorgt für große Verunsicherung.
Da ist vom Gesetz her ein Kompromiss gefunden worden und der Kompromiss ist, sag mal, sehr zerbrechlich und darum traut sich im Moment da auch kaum jemand an diesem Kompromiss zu rütteln. Und das ist, glaube ich, auch so ein Hintergrund, dass man eben deshalb auch in der Gesellschaft diese Debatten ein wenig fürchtet, weil man Sorge hat, dass dann damit dieser fragile Kompromiss wieder zerbrechen könnte.
Jüngst erst sorgte ein Chefarzt im niedersächsischen Dannenberg für Schlagzeilen, als er in seiner Klinik Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich verbieten wollte. Er musste seinen Posten aufgeben. Oft klaffen Anspruch und Wirklichkeit bei diesem Thema weit auseinander. Wie soll ein Arzt in diesen Fällen entscheiden? Eltern wünschen sich ein gesundes Kind, doch ein Recht darauf gibt es nicht und auch keine Garantie.
Das ist, glaube ich, auch eine Frage der grundsätzlichen Einstellung, auch zu diesem Thema. Wir sprechen ja vom mündigen Patienten, dass wir eben versuchen, möglichst offen und neutral zu beraten und nicht zu beeinflussen in dem Entscheidungsprozess. Das beinhaltet aber auch, dass man eben dann auch die Entscheidung zum Abbruch, auch wenn man selber unter Umständen dann als betreuender Arzt in einen Konflikt gerät, eben auch ein Stück weit mittragen muss.
Robin Schwertfeger ist Gynäkologe und Pränataldiagnostiker in Hannover. Auf dem Monitor erscheinen grauschwarz gepixelte Ultraschallbilder. Meistens ist alles in Ordnung. Doch was passiert, wenn der Arzt Fehlbildungen erkennt? Darüber sind sich längst nicht alle Patienten im Klaren. Ein behindertes Kind? Mit dieser Perspektive stellt sich für manche werdenden Eltern auch die Frage einer Abtreibung.
Das ist eben in der Pränataldiagnostik die Problematik, dass wir das wie ein Damoklesschwert sozusagen immer im Hinterkopf haben, sind hier Aspekte da, die eben unter Umständen die Situation eines Schwangerschaftskonflikts mit anschließendem Abbruch einer Schwangerschaft mit sich ziehen oder nicht. Und das ist ein Rahmen, den haben wir uns nicht gegeben, sondern der ist einfach gesamtgesellschaftlich und im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften so vorgesehen.
Umso wichtiger sei das tabulose Gespräch zwischen Arzt und Patientin, betont der Pränataldiagnostiker Robin Schwertfeger.
Deswegen muss man eben vorher darüber reden und erklären, es kann bei diesen Untersuchungen zu Situationen kommen, wo man eben in schwere Konflikte geraten kann und auch Entscheidungskonflikte. Und nicht jede Auffälligkeit, die wir sehen, bedeutet ja nun gleich sofort, das Kind ist schwerst krank. Manchmal sind es auch Auffälligkeiten, die sich im Laufe der Zeit als harmlos erweisen, aber sie bedürfen dann eben unter Umständen weiterer Untersuchungen und stellen eine sehr große Verunsicherung dar.
Eine Zeit zwischen Hoffen und Bangen, in der die Eltern, aber auch Ärzte unter extremem Druck stehen.
Wir waren dann immer häufiger beim Arzt und da wurde halt dann offensichtlich, dass es immer mehr wurde. Also anfangs schwebte für mich noch so der Beiklang mit, ja, müssen wir mal sehen, was daraus wird. Also für mich klang es erstmal gar nicht so dramatisch und es wurde auch gar nicht viel mehr dazu gesagt, als dass da eben was auffällig ist.
Diese kleinen positiven Zeichen, eben, dass das Herz schlägt, dass das Kind normal wächst, das waren immer so Dinge, die ich dann so gedeutet habe, nee, vielleicht irren sich alle.
Eva und Herbert wussten nicht mehr weiter. Sie waren erschöpft, mussten ihre Gefühle und Gedanken immer wieder neu ordnen.
Das beinhaltet psychosoziale Beratung, das beinhaltet eben Beratung durch Ärzte, die sich eben mit Kindern auskennen, die
damit geboren sind, Selbsthilfegruppen und. Das alleine braucht Zeit. Das kann man nicht in einem Tag. Und es ist viel, viel wichtiger, dass man eine Basis hat, auf der alle Beteiligten sagen können, so, jetzt sind wirklich genug Informationen auch gegenseitig ausgetauscht und entsprechend abgewogen, dass man dann zu einer Entscheidung kommt. Darum befürworte ich diese 3 Tage in jeder Weise, weil das eine Entschleunigung ist, die ist in der Zeit unbedingt notwendig.
Wer über Leben und Tod seines Kindes entscheidet, muss wissen, was die ärztliche Diagnose oder die Krankheit des Ungeborenen bedeutet. Seit 2010 ist gesetzlich geregelt, dass bei einer medizinischen Indikation außerhalb der 3-Monatsfrist nach ärztlicher Aufklärung ebenfalls 3 Tage Bedenkzeit einzuhalten sind.
Das, wo ich gemerkt habe, das ist wirklich was, wo jetzt das Leben auch in Frage steht von unserem Kind, war, als meine Frauenärztin quasi immer wieder andeutete, dass es ja jetzt auch die Möglichkeit zum Abbruch gäbe.
Noch nie in ihrem Leben habe sie sich so einsam gefühlt, sagt Eva heute.
Für uns kam das überhaupt nicht in Frage. Zu dem Zeitpunkt und auch lange danach erstmal nicht. Das war für uns von unserem christlichen Menschenbild her ausgeschlossen, eine Schwangerschaft selbstständig zu beenden.
Während der ersten Schwangerschaft suchte das Ehepaar Unterstützung in einer speziellen Beratungsstelle.
Beratung im Bereich Pränataldiagnostik ist eine Prozessbegleitung, um die Eltern dahin zu begleiten, eine Entscheidung zu finden und eine Entscheidung, mit der sie weiterleben können.
Ganz gleich, wie diese Entscheidung auch ausfällt. Christiane Struck arbeitet in der Beratungsstelle von Donum Vitae in Hildesheim. Der Verein wird von katholischen Christen getragen, ist jedoch unabhängig von der Kirche und bundesweit an mehr als 200 Orten präsent.
Ich gebe keine Ratschläge, sondern wir gucken danach, wie kann die Familie sich selbst helfen, wo kann ich sie unterstützen, wo kann ich vernetzen und welche Ressourcen bringen sie mit, wie haben sie in anderen Krisensituationen reagiert.
Die Sozialpädagogin beobachtet, dass Frauen einen Ort brauchen, um zu weinen, vor allem, wenn sie in der Familie stark sein müssen.
Es gibt wirklich Frauen, die sagen, ich kann nicht damit leben, für den Tod meines Kindes verantwortlich zu sein. Es kann aber auch sein, dass ich Frauen und auch Paare dahin begleite, dass sie sich für einen Abbruch entscheiden. Und dann geht es darum, wie nehme ich Abschied und wie kann ich vor Gott oder vor meinem eigenen Gewissen noch weiter existieren.
Christiane Struck von Donum Vitae ist auch zuständig für das Netzwerk Pränataldiagnostik in der Region Hildesheim. Dort haben sich Ärzte, Hebammen, Seelsorger und Experten von Frühfördereinrichtungen zusammengeschlossen.
Ich bin sehr froh, dass wir hier vor Ort ein Netzwerk haben, wo die Familien aufgefangen werden. Einmal über unsere Beratungsstellen hier vor Ort, aber wir haben auch Psychologen mit in unserem Netzwerk, die zum Beispiel spezialisiert sind auf Trauerarbeit nach Kindsverlust. Und da haben wir schon eine ganze Möglichkeit, die Leute so ein bisschen aufzufangen. Man kann ihnen den Schmerz nicht nehmen, das kann keiner, aber man kann doch helfend zur Seite stehen.
Sagt Heike Effler, Oberärztin am katholischen St. Bernward Krankenhaus. In der Geburtsklinik in Hildesheim kommen jährlich rund 1400 Babys zur Welt. Das Perinatalzentrum hat einen guten Ruf. Doch mit Verweis auf die katholische Morallehre lehnen Krankenhäuser in katholischer Trägerschaft Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich ab. Diese Eingriffe sind lediglich in extremen Ausnahmefällen zulässig, zum Beispiel, wenn für die Mutter unmittelbar Lebensgefahr besteht.
Sollten sich die Schwangeren oder das Paar für einen Abbruch entscheiden, ist das in unserem Haus nicht möglich, da wir ein katholisches Haus sind. Aber auch dort können wir helfen, indem wir dem Paar sagen, welche Kliniken sie aufsuchen können, damit ihnen da geholfen wird. Und da arbeiten wir dann auch eng mit den Kollegen zusammen.
Mit rund 4000 Geburten im Jahr ist der Klinikkonzern Diakovere in Hannover die größte evangelische Geburtsklinik bundesweit. Auch hier gibt es, wie an 20 weiteren evangelischen Kliniken im Bundesgebiet, ein Perinatalzentrum mit höchstem medizinischen Standard. Eine zentrale Anlaufstelle für komplizierte Schwangerschaften. Dabei kommt es auch zu Spätabbrüchen nach der 12. Schwangerschaftswoche. Bei Diakovere sind es etwa 50 pro Jahr.
Wir stehen in einem Konflikt zwischen verschiedenen Werten und wir müssen auch das Dilemma aushalten. Gerade als christliches Krankenhaus würden wir sagen, dass es moralisch angezeigt ist, den Konflikt selbst zu leben in gewisser Weise und sich nicht dort hinaus zu katapultieren und sich ihm zu entziehen, indem man die Problematik anderen überträgt, sondern wir als ein Haus, in dem eine ausgeprägte pränataldiagnostische Expertise hinterlegt ist, können an der anderen Stelle des Ganzen uns nicht unsichtbar machen und wollen das auch nicht.
Friedrich Ley ist der theologische Direktor von Diakovere. Er weiß, dass der evangelische Klinikkonzern deswegen oft in der Kritik steht. In Hannover gab es heftige Diskussionen, als vor einigen Jahren bekannt wurde, dass dort die Zahl der Spätabbrüche anstieg. Darf eine christliche Klinik das überhaupt? In den Leitlinien evangelischer Krankenhäuser ist bei Schwangerschaftsabbrüchen auch von Solidarität im jeweiligen Einzelfall die Rede und von Verantwortungsethik.
So hart es klingt, es gibt in dieser Frage nicht ein einfaches Ja oder ein einfaches Nein. Damit löst man den unglaublichen Konflikt für die werdende Mutter und die werdenden Eltern nicht auf.
Ralf Meister, der Landesbischof der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, differenziert und appelliert an ein geschärftes Gewissen.
Grundsätzlich ist diese Frage der Abtreibung und der Spätabtreibung, der späten Schwangerschaftsabbrüche, immer ein Dilemma. Es ist immer ein Dilemma, weil es ein Eingriff in werdendes Leben ist, eine Tötung werdenden Lebens und eine Konfliktsituation eröffnet, die, egal wie man sie löst, immer mit Schuld verbunden ist. Deswegen gilt für mich als allererstes, dass wir innerhalb unserer Krankenhäuser eine offene, ganz ehrliche Debatte über diese Frage führen müssen.
Spätabtreibung ist ein Tabu, gibt der Geistliche damit zu. Der hannoversche Klinikkonzern Diakovere hat für seine Häuser entsprechende ethische Leitgedanken formuliert, erläutert der theologische Direktor Friedrich Ley.
Wir haben als christliches Krankenhaus besonders im Blick das Lebensrecht des Kindes, das an dieser Stelle nicht unmittelbar für sich selber sprechen kann. Auf der anderen Seite ist die Not des Paares, die Verzweiflung der Mutter in vielen Fällen sehr ausgeprägt. Und dies zueinander in Beziehung zu setzen und zu einer Entscheidung zu kommen, die für alle Beteiligten, das betroffene Paar, aber auch für das Haus als solches tragfähig ist, das ist unser Bemühen.
Entscheidungen müssen stets gemeinsam getroffen werden, innerhalb des Teams und im intensiven Dialog mit den Patienten.
Dies ist wahrscheinlich die schwierigste Frage, mit der dann umzugehen ist. Die empfundene Schuld und oftmals auch eine von außen zugesprochene Schuld, wenn ein Elternpaar oder eine werdende Mutter sich entschieden hat, die Schwangerschaft abzubrechen. Ich glaube, das ist nicht nur eine psychologische Beratung und Begleitung an dieser Stelle, die wichtig ist, sondern es ist auch eine geistliche Frage.
Scham, Schuld, Trauer, vielleicht die Suche nach Vergebung und Versöhnung. Für Landesbischof Ralf Meister zählen Fragen wie diese zum Kern christlicher Seelsorge. Zum evangelischen Klinikkonzern in Hannover gehören traditionell auch Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. 2014 ging das Programm Verlässliche Begleitung an den Start, ein kirchliches Pilotprojekt in Niedersachsen, das Eltern 3 Jahre lang zur Seite steht, vor und nach der Geburt eines behinderten Kindes.
Man muss, glaube ich, schon genau auch mit dem Betroffenen sich auf den Weg machen und zu sagen, was heißt das für dein Leben? Wie lernst du damit umzugehen? Und was heißt das vielleicht auch für die Erwartungen in dem Leben, das jetzt kommt?
Denn Eltern müssen den Anfechtungen von außen standhalten. Kritik kommt von verschiedenen Seiten.
Zugleich sind eben neben dem Arzt oder den Ärzten die Eltern in einer besonderen Situation, weil eine Gesellschaft viel kritischer heute fragt, musste das dann sein?
Der Theologe denkt dabei auch an die Sogkraft bekannter Bilder aus der Werbung. Gesunde Kinder, strahlende Eltern, ein scheinbar immerwährendes Weekend-Feeling.
Ich glaube, dass wir in unserer Welt zunehmend doch in der Erwartung leben, dass unsere Wünsche erfüllt werden und dass sie möglichst auch perfekt erfüllt werden. Und dass Grundanfragen wie zum Beispiel ein Kind mit Defizit, mit Behinderung oder eine eigene lange, schwere Krankheit als so massive Störungen verstanden werden, für die wir überhaupt keine Einordnung mehr haben.
Orientierung. Danach sucht ein Paar in dem Kinofilm 24 Wochen. Als die werdenden Eltern erfahren, dass ihr Kind ein Down-Syndrom haben wird, entscheiden sie sich zunächst dafür, das Baby zu bekommen, auch als sie dabei auf Unverständnis im Freundeskreis stoßen. Doch später stellt sich heraus, dass das Kind auch noch einen schweren Herzfehler hat. Dieses Schicksal will die Mutter ihrem Kind und auch sich selbst nicht zumuten. Sie entschließt sich zum Abbruch. Die junge Regisseurin Anne Sora Berache setzt diesen Konflikt schonungslos in Szene.
Ich glaube, wenn man dann vor so einer Entscheidung steht, wie wir sie in unserem Film zeigen, geht es darum, dass die Familien aufgefangen werden. Also dass die genug Dinge an die Hand bekommen, die ihnen helfen bei so einer Entscheidung.
Die Mutter, eine bekannte Kabarettistin, stellt sich am Ende des Films ihrem Publikum.
Ich wollte, dass der Film genau das bewirkt, dass wir über das Thema reden, dass sie rausgeht und sagt, ich habe mein Kind abgetrieben. Ich weiß nicht, ob es richtig oder falsch war. Vielleicht war es ja ein bisschen beides.
Ein Extremfall. Im Film ist die werdende Mutter bereits in der 24. Woche, also in einer sehr späten Phase der Schwangerschaft, in der nur noch der sogenannte Fetozid bleibt, eine Spritze ins Herz.
Wenn man sagt, hier ist die einzige Lösung des Konflikts ein Schwangerschaftsabbruch zu einem Zeitpunkt, wo das Kind, wenn man jetzt die Geburt einleiten würde, lebend auf die Welt käme, dann wäre das ja nicht das Ziel, was man erreichen wollte, sodass man, bevor man die Wehen einleitet, das Kind im Mutterleib abtöten muss.
Sagt der Pränataldiagnostiker Robin Schwertfeger. Eine überaus belastende Situation. Die Zahl der Eingriffe steigt. Im vergangenen Jahr wurden etwa 600 dieser Spätabbrüche vorgenommen. Obwohl das Gesetz diesen Eingriff zulässt, bleibt das moralische Problem bestehen.
Das ist eine extrem schwierige Situation, die auch nur auf wirklich seltenen Ausnahmen sich beschränken muss. Und die ist auch wirklich erfordert, dass man wirklich sehr vorsichtig und differenziert mit umgeht. Und es gibt in Deutschland nicht viele Ärzte, die bereit sind, das zu machen, was man ja auch verstehen kann.
Es gibt ja Schauspieler, Tänzerinnen mit Down-Syndrom. Und ich glaube, das hat einfach auch das Bild von Menschen, die dieses Syndrom haben, einfach auch deutlich verändert. Und ich glaube, das gibt eben auch vielen wieder Mut, auch ein solches Kind eben zu bekommen. Wobei auch bei Down-Syndrom es nach wie vor so ist, dass in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle Frauen bzw. Paare sich dann zum Schwangerschaftsabbruch entscheiden.
In etwa 90 von 100 Fällen weiß der Göttinger Medizinethiker Alfred Simon. Die Hildesheimer Pränataldiagnostikerin Heike Effler kennt aber auch andere Beispiele.
Wenn die Frauen zu mir kommen, wir tatsächlich Auffälligkeiten sehen, die auch in Richtung Down-Syndrom gehen und wir diese Diagnose möglicherweise auch bestätigen durch eine Fruchtwasseruntersuchung, sagen doch viele Frauen mittlerweile, wir wollten es eigentlich nur wissen. Wir wollten wissen, was uns erwartet, aber wir würden niemals diese Schwangerschaft abbrechen. Das ist unser Kind.
Seit Johannes auf der Welt ist, hat sich Katrins Leben komplett verändert.
Es ist schon eine immense Herausforderung. Es ist nicht leicht, es ist kein Zuckerschlecken, zumal noch ein paar Zusatzerkrankungen dann rauskamen und leider auch noch mal ein halbes Jahr später noch mal ein paar Erkrankungen bei Johannes dazu kamen. Und das als Alleinerziehende, das zu managen, das ist schon, sage ich mal, eine Bürde.
Der kleine Johannes ist auf dem Schoß seiner Mutter eingeschlafen. Katrin trägt ihn in sein Kinderbett und prüft, ob der Monitor genügend Sauerstoff anzeigt. Für sie selbst bleibt nun eine kurze Zeit zum Atemholen. In einer Stunde wird Johannes sie wieder brauchen. Ihren Beruf kann die OP-Schwester nicht mehr ausüben. Katrin ist an ihren Heimatort zurückgekehrt. Dort bekommt sie Unterstützung von ihrer Familie, auch finanziell. Mit Blick auf ihr eigenes Leben schließt sie auch den Arbeitsalltag anderer Eltern ein, deren Kinder behindert sind.
Sie haben Physiotherapie, sie haben Frühförderung und jeder Therapeut hat noch immer ganz tolle Ideen, was sie noch machen können und was sie machen sollten. Und ja, nebenbei haben sie aber leider auch ganz viel Ärger mit Krankenkassen, mit Behörden, um was sie also auch noch kämpfen müssen und das alles alleine dann. Und das mit 2 Jahren Schlafdefizit, manchmal kommen sie da ganz stark an ihre Grenzen.
Und wenn die Kräfte doch nicht reichen? Bei der Mutter nicht oder auch beim Kind? Heike Effler, Oberärztin am St. Bernward Krankenhaus in Hildesheim, erinnert sich an einen besonderen Fall.
Wir hatten vor kurzem eine junge, schwangere, 22 Jahre alt. Dieser Frau wurde gesagt, dass das Kind so schwer erkrankt ist, dass es nicht lebensfähig ist. Und man hat ihr eben auch gesagt, dass sie die Schwangerschaft abbrechen könnte, aber sie darf sie natürlich auch austragen. Die junge Frau hat sich gegen den Abbruch entschieden, sondern für ihr Kind. Wir haben uns wöchentlich gesehen. Wir haben immer wieder darüber geredet, wie es sein wird, wenn ihr Kind auf die Welt kommt, wie viel Zeit ihr wohl bleiben wird. Diese Antwort konnte ihr keiner geben. Das Kind ist geboren. Die Mutter hatte wirklich einige Minuten mit ihrem Kind verbringen dürfen. Es lag dann bei ihr auf dem Brustkorb. Sie haben miteinander gekuschelt, wirklich bis das Herzchen aufgehört hat zu schlagen.
Das Drama der Entscheidung. Warum Spätabtreibung ein Tabuthema bleibt. Sie hörten eine Sendung von Karin Cionara. Technik Cornelia Kruse, Produktion Rita Klostermann, Redaktion Florian Breitmeier. Sie finden diesen Beitrag ab sofort in der Mediathek über ndr.de/info.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.